Ja, die Vortragende steht schon da, Lena Simon, Quelle Internet, Fragezeichen. Wir wollen hören, was du uns zu sagen hast.
Danke. Ja, ich habe tatsächlich nicht damit gerechnet, dass wir doch so voll sind um die Uhrzeit. Ich dachte, ach, das wird ja gemütlich. Aber freut mich über das Interesse. Mein Thema Quelle Internet, das können wir besser irgendwie, irgendwas mit Metadaten, wir gucken uns das mal an. Der Fahrplan sieht in etwa so aus. Ich habe eine kurze Herleitung, warum derzeit Quellennennung so eine furchtbar anstrengende Angelegenheit ist. Dann der Grund dafür nochmal, warum das ein Problem ist. Ein kleines bisschen was zum Hintergrund, so Urheberrecht. Und dann kann ich es mir nicht verkneifen, einen kleinen Rant gegen den Begriff geistiges Eigentum unterzubringen. Dann haben wir nochmal das mit den Zwergen und den Riesen. Dann kommen wir endlich zu der Frage, was ist denn eigentlich unser Plan? Ja, und dann frage ich noch so, was ihr so tun könnt. Erstmal zu mir. Ich bin graduierte Netzphilosophin, beschäftige mich hauptsächlich mit digitaler Mündigkeit. Datenschutz ist ebenso ein sehr Leib- und Magenthema von mir, Netzphilosophie und eben auch Urheberrecht. Ich arbeite für Commons Machinery, die haben wir deswegen da auch ganz groß dauerhaft im Bild. Und das ist ein schwedisches Start-up, derzeit unterstützt und finanziert durch die Shuttleworth Foundation. Und ich will euch unser Projekt und unsere Idee und warum wir das alles machen, einmal erzählen. Falls ihr irgendwie im Laufe des Tages, ich bin nur so bis nachmittags heute hier, noch mich sucht oder eine Frage stellen wollt, habe ich dann nochmal sicherheitshalber meinen Twitter-Nick dazu geschrieben. Und unter lena.de bzw. eben mail@lena.de findet ihr so meinen privaten Blog und meine private Mailadresse. Ich hoffe, dass man das hier erkennen kann. Das sind so zwei Beispiele von Quelle Internet, Quelle YouTube, wo eben selbst die großen Nachrichtensender das einfach nicht gebacken kriegen, mal irgendwie angemessene Quellenangaben zu machen. Also das rechts oben, war das Heute-Journal. Und in der Tagesschau habe ich das auch schon diverse Male gesehen. Und im DR Quelle YouTube, das ist derzeit doch noch relativ häufig, dass wir derart schlechte Quellenangaben auch im Fernsehen, auch in Nachrichtenmagazinen, die eigentlich von sich halten, denken, dass sie sehr professionellen Journalismus betreiben, dass das da drin vorkommt. Wie müsste das eigentlich aussehen? Es müsste natürlich der Benutzername mit drinstehen. Da darf nicht nur Quelle YouTube stehen. Ich habe jetzt natürlich, will nicht nur für eine Firma Werbung machen, deswegen habe ich hier mal Vimeo genommen. Man muss eben beides nennen, weil wir haben hier nämlich sowohl das Nutzungsrecht als auch das Urheberrecht, die da irgendwie eine Rolle spielen. Übrigens, wenn viele Leute über das Urheberrecht meckern, das eigentlich Problematische liegt viel mehr im Nutzungsrecht als im Urheberrecht. Das ist immer ganz gut, sich das zu merken, weil dann weiß man auch, wer der Feind ist. Also das Nutzungsrecht sagt mir, dass ich eben Vimeo oder YouTube oder wen auch immer nennen muss. Und das Urheberrecht liegt aber nach wie vor beim Benutzer oder der Benutzerin und entsprechend muss dieser Name eben auch genannt werden. Das heißt, was die Nachrichtensender da machen, ist, dass sie eigentlich nur noch das Nutzungsrecht befolgen und nicht mehr das Urheberrecht. Interessante Angelegenheit. Das Problem an der Sache ist, Quellennennung ist einfach wirklich nervig. Und ich habe das mal versucht zu illustrieren am Beispiel dieser Präsentation. Wie man mich hier sieht und ich diese Präsentation gerade erstelle, da habe ich dann irgendwie auch ein paar Bilder mir zusammengesucht, die seht ihr dann später. Und bin dazu zum Beispiel bei Wikipedia findet man ganz schöne gemeinfreie Bilder oder Bilder unter freier Lizenz. Und dann habe ich immer das Problem, ich speichere die auf meinem Rechner. Ich habe das irgendwie beim ersten Mal so einfach alles wild zusammengewürfelt und dann im Nachhinein festgestellt, Mist, wie gibst du jetzt die Quellen an, wo waren die Fotos und musste nochmal mindestens einen Tag reinstecken, das alles wieder rückzuverfolgen, was ich da eigentlich gemacht hatte. Jetzt bin ich schlauer, ich merke mir das vorher schon, unter welcher Lizenz jedes einzelne Bild steht. Ich würde das ja gerne in die Metadaten reinschreiben, aber Metadaten sind im Moment noch äußerst gefährdete Spezies, weil ich muss sie nur mit dem falschen Bildbetrachter aufmachen und dann fragt er mich, soll ich das Bild drehen? Und ich sage, ach ja, gerne. Und dann speichert er das und dann sind alle anderen Metadaten überschrieben. Solche Sachen passieren immer noch gerne. Auch durch solche Sachen wie Rechtsklick, Bild speichern unter, sind die Metadaten natürlich sofort futsch. Also mache ich das nicht. Was mache ich? Ich speichere es im Dateinamen. Das ist äußerst mistig und aufwendig und nicht sehr schön. Dann habe ich hier dieses wunderschöne Bild von Goethe, von den Gebrüdern Grimm. Und der Dateititel, der da ursprünglich drin steht, der ist nicht sehr hilfreich. So, jetzt sehe ich zwar noch gerade so, wer der Autor ist, aber die Lizenz, die muss ich ja auch mit in den Dateinamen schreiben. Also muss ich das Ganze nochmal abbrechen, muss mir nochmal angucken, wie sieht die Lizenz aus. Ah, das ist ja sogar eine ganz schöne. Dann nochmal Bild speichern unter und dann kann ich das alles da schön eintragen. Dass das jetzt eine 3.0 ist, wie man das mit dem Punkt 0 in einem Dateinamen unterbringt, da wird es dann schon wieder schwieriger. Habe ich jetzt hier einfach gelassen. Ja, dann habe ich ein Bild gespeichert und dann kommt das nächste. Und irgendwann fange ich dann an, das Ganze doch lieber per Hand mir zu notieren, anstatt immer hoch und runter zu scrollen. Und hier habe ich dann zum Beispiel die 2 einfach nicht ohne das Punkt 0 notiert. Das ist dann so meine Art, das Ganze zu machen. Ist äußerst aufwendig und nervig. Und ich freue mich immer, wenn ich dann irgendwas finde, wo ich den Hinweis habe, gemeinfrei, Public Domain, keinerlei Urheberrecht, ich muss nichts nennen, alles ist schön, wunderbar. Ja, Kontakt zum Urheber oder zur Urheberin ist an der Stelle meistens sehr, sehr schwierig. Bräuchte man aber in vielen Situationen eigentlich, oft ist es eigentlich gar nicht schlecht, mal nachzuhaken. Du hast da keine Derivate-Einschränkung drin, aber ich würde ja doch jetzt hier nur so ein kleines Stück abschneiden wollen, darf ich das? Ist heutzutage immer noch sehr schwierig. Dieser Use Case, das ist jetzt mit Präsentation erstellen. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Fälle, in denen das zum richtigen Hindernis wird. Also ich arbeite zum Beispiel beim Elektrischen Reporter auch als Bildredakteurin und da arbeiten wir ganz viel mit gemeinfreiem Material und wir nehmen aber keinerlei Creative Commons, also lizenzierte Sachen, wo wir irgendwie Quellen angeben müssen, weil das wäre ein Aufwand, der einfach nicht zu bewerkstelligen wäre. Wenn man also Videos remixt, Musik remixt, Texte auf dem Blog irgendwelche Fotos online stellt und bei Software eben auch, es ist überall unglaublich anstrengend. Dabei könnte alles so schön sein. Und wenn es da viel leichter wäre, ranzugehen, dann könnte die Kultur blühen. Was wir aber eigentlich beobachten im Moment ist eine Schere, die immer weiter auseinander geht. Auf der einen Seite haben wir die immer rigider werdenden Lizenzen. Das Urheber- und Nutzungsrecht wird immer weiter verschärft, wird rigide gemacht, dass Kultur darunter kaum noch atmen kann, sich kaum noch entwickeln kann. Und auf der anderen Seite haben wir eine stetig wachsende Ignoranz gegenüber Lizenzen und Quellenangaben insgesamt. Das eine verstärkt das andere und so geht das irgendwie immer weiter auseinander. Und eigentlich wollen wir gerne aus dieser Dynamik ausbrechen und haben uns eben gesagt, dafür versuchen wir jetzt dieses Problem einfach mit Software zu lösen. Die Sache ist ganz einfach. Freie Lizenzen brauchen Quellen. Das ist so das Einzige, was ich, wenn ich eine CC BY-Lizenz habe, selbst bei Share Alike oder wenn ich noch ein Non-Commercial dranhänge, das ist das Einzige, was ich wirklich als Urheberin kriege, ist die Anerkennung dafür, dass ich dieses Werk geschaffen habe. Und die sollte man doch auch wirklich geben, weil in dem Moment, wo das nicht passiert, werden auch immer weniger Künstlerinnen, Künstler, Kulturschaffende diese freien Lizenzen verwenden. Gleichzeitig ist es so, dass wir ja auch zum Recherchieren Quellen brauchen. und einfach auch wissen wollen, wo kommt das her. Und die meisten Dinge werden überhaupt erst so im Kontext richtig klar, viele oder richtig verständlich. Zum Beispiel haben wir immer so einen XKCD-Comic, den man absolut nicht als XKCD erkennt, weil er noch überhaupt gar kein Strichmännchen beinhaltet. Und erstmal denkt man, na, ist halt irgendeine Zeichnung, und erst in dem Moment, wo man weiß, das ist XKCD, kann man was damit anfangen. Also Kontext herstellen ist eine ganz wichtige Sache. Und es ist auch spannend, wenn man sich das anschauen kann, wie so der Prozess eines Werks sich entwickelt hat. Das haben wir auch schon viel früher gehabt mit dem Faust und der Urfaust und was irgendwie woraus entstanden ist. Kann sehr spannend sein, und es ist eigentlich ein Wunder, dass wir das noch nicht technisch gelöst haben, weil es wäre eigentlich gar nicht so kompliziert. Zum Hintergrund: Urheberrecht, was das ursprünglich mal sollte. Da haben wir die Statue of Anne. In Großbritannien. Das ist so eine der Hauptwerke, die so allgemein als der Anfang von Urheberrecht gehandelt werden. Und das Schöne, ich berufe mich da gerne drauf, um drauf zurückzukommen, warum wir das irgendwann mal eigentlich damit angefangen haben, mit diesem komischen Urheberrecht. Wir machen das mal ein bisschen größer. Und da sehen wir the encouragement of learning. Das war das Ziel. Also wir wollen lernen, wir wollen Kultur befördern, wir wollen es anregen. Und das, was im Moment passiert, ist eigentlich eher so, ja, geht eher ein bisschen in die andere Richtung und dämpft Kulturentwicklung. Und ich find das immer ganz wichtig, sich wieder darauf zu besinnen, warum wir das Ganze machen. Damals die Idee war, naja, wenn jemand etwas geschaffen hat, ein Werk, etwas geschrieben hat, und jemand anders kommt, kann einfach so daherkommen, das eins zu eins kopieren, und hat ja selber vorher keine Arbeit reingesteckt, kann aber sofort irgendwie den Gewinn abschöpfen, dann ist das irgendwie unfair. Und deswegen wollen wir den Menschen, die etwas geschaffen haben, eine gewisse Schonzeit, Schutzzeit einräumen, in der nur sie Anrecht haben, etwas damit zu veranstalten. Das war sozusagen die Sache. Das soll also das Forschen, das Kreativsein, das Gedanken und Arbeit und Zeit in etwas reinstecken, anregen. Weil ist ja klar, wenn ich irgendwie einen Text schreibe und den kann dann, sobald er fertig ist und ich ihn veröffentlicht habe, jeder nehmen, und dann hat er vielleicht bessere Marketingfähigkeiten als ich, und schon ist mir irgendwie, was weiß ich, ein Jahr Arbeit einfach durch die Lappen gegangen, und dann muss ja irgendwie auch irgendeine Anerkennung hin. Das sehen wir ja auch ein. So, dann wurde das Ganze ja noch mit Mickey-Maus-Paragraphen und wie sich das alles schön nannte, immer weiter verschärft. Die Schutzfristen wurden immer länger ausgedehnt. Mittlerweile sind wir bei 70 Jahren nach dem Tod, was dann irgendwie so in Dimensionen geht, wo man sich denkt, also ob das jetzt nach meinem Tod noch weitergeht, das motiviert mich jetzt nicht wirklich mehr, irgendwie mein Werk zu schreiben oder so. Und dann kam der Computer und das Internet und mit beiden Tausende von Möglichkeiten, neue Möglichkeiten für eben Menschen, wie ihr seid, wie ich es bin, an diesen kulturschaffenden, kunstschaffenden Prozessen teilzuhaben. Vorher war das eher so eine Sache für große Firmen, die ihre Anwaltskanzleien alle hatten und die sich dann da irgendwie miteinander jongliert haben. Und das hat uns eigentlich nicht so wirklich betroffen. In dem Moment, wo wir irgendwie alle kreativ werden, haben wir einen unglaublichen Nutzen für die Kultur. Und die Kultur könnte also viel mehr noch ausblühen. Aber in dem Moment geraten wir auch alle an eine Gesetzgebung, an eine an Lizenzregelungen, die so wahnsinnig kompliziert sind, dass man halt eigentlich eine eigene Anwaltskanzlei dafür bräuchte. Die haben wir aber nicht alle. Und deswegen haben wir immer wieder diese Diskussionen darum, dass das Urheberrecht reformiert werden muss. Aber es passiert nicht so recht. Und das ist eben genau der Punkt, an dem wir ansetzen, wo wir sagen, naja, Man kann irgendwie politisch dafür argumentieren, man kann versuchen, diese Gesetzgebung zu ändern. Man kann aber auch das Ganze versuchen, technisch zu lösen und irgendwie über den anderen Weg rangehen. Und das ist sozusagen dann das, was wir tun. Ich habe auch mal germanistische Linguistik studiert und der Begriff geistiges Eigentum ist sehr böse. Es gibt verschiedene Gründe dafür, wenn man sich mit dem Eigentumsbegriff mal auseinandersetzt. Der erste ist ganz offensichtlich, das, was mein Eigentum ist, das darf ich einfach zerstören, ist mein Recht, weil es ist mein Eigentum. Naja, es war aus dem Hotel, aber ich habe es jetzt mitgenommen, seitdem gehört es mir. Und ich darf es einfach auseinanderreißen und dass ich hier meinen kleinen Notizzettel nicht auseinanderreiße, liegt daran, dass ich mich dafür entschieden habe. In dem Moment, wo ich eine Idee mit jemandem teile, kann ich sie nicht mehr zerstören. Solange ich sie noch für mich behalte, kann ich vielleicht versuchen, irgendwie mit viel Alkohol oder anderen Substanzen versuchen, diese Idee wieder aus meinem Kopf zu zerstören. Das kann gelingen, aber in dem Moment, wo ich jemand anderem meine Idee mitteile, ist sie in dem Kopf von dieser anderen Person, da richtet sie vielleicht schon ganz neue Sachen an und stößt ganz neue Prozesse an. Ich habe darauf keinerlei Einfluss mehr und ich habe keinerlei Recht darauf, diese Idee im Kopf des anderen Menschen, sobald ich sie mal erzählt habe, wieder zu zerstören. Also ein ganz wichtiger Aspekt vom Eigentumsbegriff fehlt, ist hier an dieser Stelle nicht gegeben. Und deswegen sage ich immer, geistiges Eigentum gibt es, solange ich die Idee komplett für mich behalte. Solange kann ich behaupten, es ist mein Eigentum. Gleichzeitig, wir haben ja auch ein Ende der Schutzfrist. Wir haben ein Ende dieser Zeit, Urheberrechtszeit. Und das würde dann ja logischerweise eine Enteignung sein. Weil vorher war es mein Eigentum und dann kommt auf einmal die Gesellschaft und sagt, ja, aber jetzt ist es Public Domain. Jetzt gehört es in die Wissensallmende und das wäre dann faktisch eine Enteignung. Dann haben wir wieder den Klassiker, den brauche ich euch nicht erklären, das Kopieren und Rauben nicht wirklich gleichzusetzen sind, sondern dass, wenn ich etwas kopiere, ist das Original ja immer noch da. Und das ist eben genau die Sache. Es liegt in der Natur einer Idee, dass ich sie jemandem mitteilen möchte. Das heißt, solange ich sie als mein Eigentum behalte, ist sie gut, dann ist sie mein Eigentum, aber das will ich ja gar nicht. Ich möchte sie ja mit anderen teilen, damit sie sich weiterentwickeln kann, damit ich vielleicht Rückmeldung kriege und damit Leute sagen, boah, ist ja eine tolle Idee gewesen. Und das ist genau das, was Kultur eben ausmacht. Und das ist auch, wie ich meine Inspiration für meine Ideen kriege, weil andere Leute mir ihre Ideen sagen. Und davon irgendwie an irgendeiner Stelle zu sagen, ja, dieser Teil der Idee, der ist jetzt mein Eigentum. Das, wie, ich weiß auch nicht, wie man das auseinanderdröseln will, weil woher weiß ich jetzt, was davon ich jetzt doch tatsächlich von jemand anderem übernommen habe, vielleicht völlig unbemerkt. Oder dass vielleicht irgendeine Inspiration von irgendwo herkam, das lässt sich nicht auseinanderhalten. Und deswegen ist mein Vorschlag immer, wir brauchen natürlich trotzdem irgendwie ein bisschen was, was eben in diese Richtung Statute of N geht, die sagt, irgendwie müssen wir aber schon so einen kleinen Schutzrahmen für jemanden, der so eine Idee produziert hat, liefern. Aber das ist dann nicht mehr irgendwie so ein Naturgesetz. Naturmäßig ist das mein geistiges Eigentum, sondern es ist andersrum. In dem Moment, wir wollen animieren, dass Leute ihre Ideen auch teilen und nicht aus, ich will die behalten, Gründen aus solchen Einschränkungsgründen auf ihren Ideen sitzen bleiben. Und damit wir das animieren, machen wir eine gesellschaftliche Vereinbarung, dass wir eben gewisse Schutzfristen machen. Lasst uns das Ganze nennen, als das bezeichnen, was es ist. Es ist ein Monopol. Ein Monopol läuft aus. Monopolfristen kann man auch verkürzen. Dann haben wir nämlich diesen ganzen mistigen Kram mit Eigentum und so weiter nicht. Aber, ja, es gibt ein ganz wichtiges Argument, warum, also für diesen Begriff und weshalb, was erklärt, warum der auch so stark ist. Und das ist, dass es doch irgendwie eine Beziehung gibt zwischen Urheberin und Werk. Irgendwie habe ich doch, wenn ich sowas geschaffen habe, da ist doch was, was mich in Bezug auf dieses Werk ganz besonders macht. Und das möchte ich doch auch anerkannt haben. Das ist das, wo ganz viele Leute, die nie irgendwie sich mit dem Thema beschäftigt haben, sagen, aber das ist doch mein geistiges Eigentum. Das habe ich doch, ich bin doch die Mama davon. Und das muss doch irgendwie wertgeschätzt werden. Und das ist der Moment, wo ich sage, wir brauchen den Begriff geistiges Eigentum nicht. Wir müssen einfach die Quelle nennen und wir müssen anerkennen, dass es notwendig ist, die Quelle zu nennen und zu sagen, die Idee habe ich hier gehört. Und denn das ist ein legitimer Wunsch. Und machen wir auch einfach klar, ich gebe dir Anerkennung dafür, dass du hier diese Idee hattest. Es ist nicht dein Eigentum, es ist Eigentum von irgendwie allen, aber du hast diese Idee geboren und das erkenne ich an. Und deswegen ist sozusagen mein Workaround an der Stelle, wenn wir alle die Quellen nennen würden, beziehungsweise das Englische gibt da das Wort Attribution, to attribute. Ich finde, das gibt es noch wesentlich schöner her, weil da eben diese Anerkennung irgendwie auch schon mit drin ist. Wenn wir das tun würden, wenn wir das viel öfter tun würden und wenn wir einfach klar machen würden, natürlich ist das dein Werk und das will dir auch keiner wegnehmen, müssten wir gar nicht so viel gegen diesen Begriff des geistigen Eigentums anwirken. Und dann kommen wir zu diesem wunderschönen Bild, was ja auch oft aufgegriffen wird. Erstmals bei, ich habe keine Ahnung, wie sich der Mensch ausspricht, aber ihr könnt ja alle lesen, hoffe ich. Und das ist eben die Idee oder das Bild, dass wir eigentlich alles nur Zwerge sind und wir sitzen auf den Schultern von Riesen. Der Riese, der ist sozusagen alle Kultur, alles, was unsere Vorfahren, die Menschen vor uns an Kultur geschaffen haben, an Ideen hatten, das Rad erfunden haben, das Papier und das Inhaltsverzeichnis und die Zeitmessung. Und wir sind die Zwerge, die wir auf diesen Schultern sitzen. Das heißt, wir nutzen das alles, was da kommt. Das regt Dinge in uns an. Und natürlich sind auch diese, also der Zwerg ist auch da. Ne? Da kommt immer wieder was Neues dazu. Aber das Gros an dem Ganzen ist doch das, was wir aus der Kultur bereits schon rausgenommen haben und zu was Neuem verarbeiten. Und dafür gibt es auch wunderschöne Beispiele. Ich habe mir da... Wie bereits erwähnt, hat ja Disney genau das Verwertungs- und Urheberrecht sehr stark darauf eingewirkt, dass das verschärft wird. Dabei hat Disney selbst sehr stark profitiert von diesen Möglichkeiten, dass zum Beispiel links von euch aus die kleine Meerjungfrau von Andersen von 1837. Da durfte Disney schon drauf zugreifen, denn das Urheberrecht war abgelaufen. Und Ähnliches haben wir, da kommt das Bild von den Gebrüdern Grimm, was wir vorhin hatten. Da hat Disney sich natürlich auch bedient. Ist übrigens ein interessanter Fall, ob ich hier eigentlich diese Folien hätte verwenden dürfen, die ich jetzt frecherweise hier eingebunden habe von Disney. Ich behaupte, das fällt unter das Zitatrecht und deswegen ist das jetzt in Ordnung. Daran erkennt man aber auch, wie kompliziert das alles ist mit den unterschiedlichen Lizenzen, mit den unterschiedlichen Rechten. Ich habe eben jetzt wirklich nicht meine Anwaltskanzlei daheim, die im Notfall das untermauern würde, dass es sich jetzt hier um ein Zitat handelt, weil ich ja einen Vortrag darüber halte und irgendwie ja im Sinne des Berichtens auch Dinge zeigen muss, die damit zusammenhängen. Was an dieser Stelle einfach ganz wichtig nochmal zu betonen ist, dass der Kontext eines Werkes das Werk sehr, dem Werk großen Wert oder viel mehr Wert zugibt. Also wenn man sich jetzt nochmal die Gebrüder Grimm vor Augen führt, die haben ja diese Märchen auch nicht alle erfunden, die haben die zusammengetragen. Und das ist eben genau der springende Punkt, dass sie das auch gar nicht für sich beansprucht haben, aber trotzdem sagen wir immer, das sind Märchen von Gebrüder Grimm. Und das ist ein ganz wichtiges Ding, sich das einfach klar zu machen, dass ist nicht so einfach mit, die Idee war von mir, die Idee war von dir, die Idee war von dem, sondern das vermischt sich alles irgendwie. Und wie, auf welche Art und Weise ich jetzt einen Beitrag für diese Kultur leiste, ob ich das durch einen Remix mache, dadurch, dass ich eine Zusammenstellung von vielen Märchen mache oder dadurch, dass ich ein Märchen, was sonst keiner mehr kennen würde, aufgreife und ein schön animiertes, nettes, neues 3D-Video draus mache. Ich trage irgendwie zur Kultur bei und ich greife immer auf irgendwas zurück, was andere vor mir schon produziert haben. Die These ist, je mehr wir Quellen angeben, und im Moment ist das bei CC-Lizenzen beispielsweise, wobei es geht uns nicht nur um CC-Lizenzen, sondern also generell um freie Lizenzen. Aber bei CC-Lizenzen ist es im Moment so, dass noch sehr wenige überhaupt zitiert werden, attributed werden. Und noch viel weniger werden korrekt angegeben. Also auch ich mache hier wieder Abstriche, weil es einfach... Ich weiß auch nicht, ob ihr was mit dem Link zu der Lizenz anfangen könnt. Es ist einfach wirklich nervig, das alles zusammenzustellen. Die These ist aber, je mehr Quellenangaben wir machen, je mehr wir mitteilen, das kommt von da, das kommt von da, desto mehr frei lizenzierte Werke wird es auch geben, weil viele Urheberinnen und Urheber gar nicht unbedingt auf dieses 70 Jahre nach dem Tod Urheberrecht aus sind, weil sie einen Beitrag leisten wollen, weil sie sich freuen, wenn sie gehört werden. Aber der Wunsch nach Attributierung, nach Namensnennung, der ist doch sehr stark da. Und der Wunsch danach, dass man auch wirklich eine Anerkennung dafür kriegt, das habe ich geschaffen. Und deswegen wollen wir eben genau diese Schere, von der ich vorhin gesprochen habe, wieder zusammenbringen. Wir sagen uns, wenn wir mehr Quellenangaben haben, dann wird es auch mehr frei lizenzierte Werke geben und entsprechend werden auch die Firmen, die großen, möglicherweise wieder etwas flexibler werden und merken, wenn wir noch wirklich im Kulturgeschehen teilhaben wollen, dann müssen wir da auch vielleicht wieder etwas weicher werden und dann könnte sich die Politik ändern. Bei Commons Machinery sind wir jetzt gerade damit beschäftigt, das thematisch ein bisschen zu oder technisch ein bisschen zu versuchen zu lösen. Wir haben da schon erste Plugins geschrieben, die kann man sich auf unserer Seite anschauen und runterladen und dann auch ausprobieren. Ich habe hier zum Beispiel das Plugin bei mir installiert und da habe ich doch tatsächlich die Möglichkeit, Credits anzudrücken. Und in dem Moment, wo ich also meine Quellenfolie habe und ich drücke da auf Credits, in der Theorie, erscheint dann da meine wunderschöne Auflistung von den Quellen. Wer LaTeX benutzt hat, kennt diesen wunderschönen, erhebenden Moment, wenn man sich um nichts kümmern muss und einfach alles schon da ist. Bei mir hat das leider nicht geklappt, weil sämtliche Bilder, die ich verwendet habe, in den Metadaten keinerlei Lizenzinformationen beinhalteten. Das ist natürlich ein Problem, das wir auch angehen müssen. Aber da beißt sich dann wieder die Katze irgendwie in den Schwanz, weil solange ich weiß, dass die Metadaten, die ich in eine Datei schreibe, so gefährdet sind, dass sie innerhalb von kürzester Zeit wieder verloren gehen, solange mache ich mir auch nicht die Mühe, das da reinzuschreiben. Und entsprechend müssen wir da rangehen. Wir müssen zusehen, dass wir eben Metadaten schützen, dass sie nicht so einfach wieder verloren gehen. Deswegen haben wir zum Beispiel auch schon ein Firefox-Plugin, wo man eben, wenn man Rechtsklick auf ein Foto macht und sagt kopieren, dann kann man eben auch sagen kopieren mit Metadaten. Und dann gibt es schon das dazu passende Impress-Plugin. Nee, nicht Impress, das war dann Inkscape. Das passende Inkscape-Plugin, aber hier gibt es das auch. Einfügen mit Metadaten. Und da sind wir gerade also am Rumspielen. Im Traum sieht das dann sozusagen so aus. Ich musste das jetzt leider noch von Hand machen. Und das soll dann passieren, wenn ich auf Credits gehe und alles passiert von alleine. Man kann sich das dann noch vorstellen, wenn jetzt jemand mit dieser Folie irgendwas macht, müsste das eigentlich ja alles in den Metadaten drin liegen und auch diese ganzen Quellennennungen würden dann automatisiert in geremixten Folien von mir auch wieder auftauchen. Das Ganze wird nämlich immer komplizierter. Wir kennen das von Wikipedia und den ganzen Entwicklungen, Autoren, wer hat was geschrieben. Und da blickt irgendwann kein Mensch mehr durch und deswegen brauchen wir einfach die Software, die das macht. Es gibt auch schon andere Versuche, das Problem so ein bisschen in den Griff zu bekommen. Zum Beispiel hat Photopin, bietet immer unten diesen großen, was ist das denn eigentlich, HTML-Code an, um, wenn man das eben im Blogpost verwendet, wie man genau das Bild dann bequellen kann. Die haben natürlich da auch ihr eigenes Schäfchen damit ins Trockene gebracht, weil sie sich selber auch noch mit unterbringen. Da sind wir dann wieder bei Verwerter und Urheber und dem Unterschied, der eigentlich kaum jemandem klar ist. Und, aber auch das bringt mir in dem Moment, wo ich jetzt irgendwie einen Vortrag mache, nicht wirklich viel, weil ich könnte jetzt diesen Code kopieren, aber in den Dateinamen kann ich den nicht einfügen. Das heißt, dafür bräuchte ich wieder die Metadaten, die müssen wieder sicher sein. Wir sind immer wieder am gleichen Problem. Unser Plan besteht also darin, wir wollen die Lizenz oder zumindest einen Link, der einen Hinweis gibt auf die Lizenz, in die Metadaten packen. Und wir wollen dafür sorgen, dass die Metadaten erhalten bleiben, wenn wir etwas kopieren. Dafür müssen wir mit sehr vielen Projekten sprechen. Das machen wir erstmal so in der freien Software-Szene, weil da sind die Leute irgendwie geistig flexibler und machen solche Sachen auch gerne mit. Und falls nicht, können wir es ja zur Not auch selber forken oder selber aktiv werden. Deswegen konnten wir auch schöne Plugins schreiben für freie Software. Da funktioniert das ganz hervorragend. Andere Dinge, wenn ich jetzt zum Beispiel dem elektrischen Reporter was anbieten wollte, womit diese Arbeit ganz stark erleichtert werden könnte, da müssten wir dann schon irgendwie Adobe mit ins Boot holen und dafür müssen wir erst ein paar Schritte weiter sein, bis die an sowas Interesse haben. Die Idee ist, dass wir einen Katalog, eine Art Katalog erstellen. Man kann sich also einen Account klicken und beziehungsweise das soll natürlich so sein, dass das auch dezentral möglich ist. Das heißt, wir schaffen die Software. Wenn ihr euch euren eigenen Server damit betreiben wollt, dann finden wir das super. Ansonsten muss man sich einen Server suchen, dem man vertraut und da sich sozusagen seinen Account einrichten. Und dort wird dann sozusagen ein Katalog erstellt von den Dingen, die ich so geschaffen habe. Und wenn jemand dann mit einem Foto, was ich gemacht habe, zum Beispiel eine Präsentation erstellt, dann greift das Impress direkt, findet in den Metadaten den Link, fragt mal kurz bei meinem Server nach, was ist denn das? Ach ja, das ist Foto, steht unter der und der Lizenz. Dann verwurschtel ich das mal hier gleich mit rein und lade das auch gleich wieder auf den Server hoch, melde, wenn ich das will. Da muss man ja auch hier digitale Mündigkeit, man muss den Leuten ja auch immer die Entscheidung überlassen. Meldet das sogar an mich zurück. Ich kriege sogar noch ein Pingback kriege mitgeteilt, hey, dein Bild wurde benutzt. Du warst wertvoll. Die Kultur lebt dadurch, dass du ein Foto gemacht hast. Das ist doch toll. Also genau diese neue Motivation an sei ein Teil von Kultur, könnte dadurch auch noch stärker werden. Und alle möglichen Tools, die ich eben verwende für Kultur schaffen, greifen eben immer auf diesen Server zu, der natürlich nach Möglichkeit sehr möglichst dezentral sein soll. Wir bieten natürlich dann auch den Service auf unserem Server an, weil ja viele Leute doch nicht Lust haben, irgendwie ihren eigenen Server zu betreiben. Ja, zusammengefasst handelt es sich also bei dem, was wir mit Commons Machinery anstreben, um einen Dienst, der in deine kreativen Tools eingebunden ist und der dir hilft, Übersicht über deine Quellen zu behalten und diese richtig anzugeben. Und das alles möglichst mit möglichst wenig Arbeit, aber mit möglichst viel Einfluss von dir. Also immer die Möglichkeit haben, auch das will ich jetzt nicht, das will ich jetzt anders haben. Und wenn ich also zum Beispiel die Quellen dann aufgelistet kriege und da ist irgendwas drin, was mir eben nicht gefällt, dann muss ich auch die Möglichkeit haben, das zu ändern. Also kann ja entweder irgendein Fehler drin sein oder ich weiß nicht. Ich bin auch einfach der Meinung, dass Software nicht dafür sorgen sollte, dass man sich an das Gesetz hält. Das heißt, wenn da irgendwas drin ist, Disney, ich will aber für Disney nicht die Quelle angeben, ich mag die nicht, dann muss zumindest die Software mir auch die Möglichkeit lassen, gegen das Gesetz zu verstoßen, wenn ich das denn möchte. Weil die Verantwortung dafür, die muss noch in unserem Kopf stattfinden und die muss in uns passieren, weil sonst ist nämlich genau das, was eben mit digitaler Mündigkeit oder was für mich mit digitaler Mündigkeit zusammenhängt, eben nicht mehr der Fall. Wenn wir nicht mehr die Verantwortung für das tragen, was wir tun, dann sind wir auch nicht mehr mündig. Also muss es immer die Möglichkeit geben, dass wir der Software auch sagen, nein, so wollen wir das aber nicht. Aber nach Möglichkeit soll sie uns entlasten und wir klicken einmal und sagen, gib mir die Credits und damit ist das Ganze dann erledigt. Und die ganzen komplizierten Schwierigkeiten, darf ich das jetzt benutzen, darf ich das nicht benutzen, das kann auch wirklich zum großen Teil eine Software für uns erledigen. Wenn ich dann zum Beispiel eine CC-Lizenz verwende, die unter keine Derivate gestellt ist, ich lade das in mein GIMP und beschneide es, dann könnte man sich vorstellen, dass GIMP einmal kurz sagt, übrigens, also du darfst es hier auf deinem Rechner natürlich beschneiden, wie du möchtest, aber theoretisch, wenn du es jetzt online stellst, ist das nicht mehr okay. Verbiete ich dir nicht, mach was du willst, aber ich informiere dich mal kurz drüber. So ist sozusagen die Idee. Es gibt ja auch viele CC-Lizenzen beispielsweise, die sich nicht gut miteinander kombinieren lassen, wo dann, wenn ich zwei Sachen remixe, könnte mich auch die Software kurz warnen. Das eine steht unter einer NC-Share-Like und das andere steht unter einer By-Share-Like. Ich weiß nicht, wie viele Leute von euch da in diesen Abkürzungen drin sind. Share-Like steht für, du musst es unter die genau gleiche Lizenz stellen. Wenn ich also zwei unterschiedliche Lizenzen habe, die beide sagen, du musst es aber dein Werk, was hinterher rauskommt, auch unter die genau gleiche Lizenz stellen, dann habe ich dann einen Konflikt, weil ich dann nicht weiß, welches von beiden ich nehmen soll. Das heißt, eigentlich kann ich die nicht kombinieren. Das ist übrigens mein Grund, weshalb ich immer sage, dass man non-commercial, also nicht kommerzielle Nutzung verbietend, nicht mit einer Share-Like, also Teilen zu gleichen Konditionen kombinieren darf, weil dadurch ist das eigentlich keine freie Lizenz mehr. Ja, damit habe ich euch eigentlich soweit erklärt, um was es mir geht und wollte auch eigentlich gerne ein bisschen Zeit zum Rückfragen stellen lassen. Nochmal für euch, wenn ihr jetzt die Idee ganz großartig findet oder angefixt seid und euch überlegt, wie können wir das jetzt unterstützen. Wir haben eine Mailingliste, auf der wir sozusagen aktiv über die Frage Einbindung Meta-Lizenzen in Metadaten uns austauschen. Die ist gerade noch so ein bisschen am Anlaufen, da ist gerne neuer Wind auch, also da wird da gerne gesehen. Wir haben einen Newsletter, den findet ihr auf unserer Seite, commonsmachinery.se, ist nämlich ursprünglich in Schweden angelegt. Wenn ihr auf die Mailingliste wollt, meine Mailadresse lena@commonsmachinery.se, dann schickt ihr mir einfach eine Mail dahin. Da haben wir bisher noch keinen richtigen Vorgang, wie man sich da eintragen kann. Aber alles, man kann auch an mail@commonsmachinery, das kommt auf jeden Fall an. Wie gesagt, der Newsletter ist direkt auf unserer Seite zu finden. Und wir starten jetzt demnächst so eine Reihe von Umfragen, um rauszufinden, was wird eigentlich benötigt, was will die Community, was brauchen die Prosumenten, wie manche sie nennen, ganz gerne. Und wie muss diese Software eigentlich aussehen, damit sie auch einem was nützt? Und entsprechend wollen wir halt so ein paar Umfragen machen. Damit könnt ihr uns gerade akut sehr unterstützen. Wenn die soweit ist, dass sie an die große Masse gehen kann, wird das in unserem Newsletter erwähnt. Deswegen, das ist ganz nützlich, sich da einzutragen. Zumal der auch nicht jetzt so irrsinnig oft kommt. Also wenn man Spam befürchtet, braucht man da nicht bei unserem Newsletter zurückschrecken. Und dann haben wir eben diese wunderschöne Seite Labs auf unserer Internetseite, wo diese ganzen derzeit schon existenten Plugins gesammelt und dokumentiert werden. Und die auszuprobieren, zu gucken, was habt ihr für Probleme damit, festzustellen, ja, funktioniert ja alles schön und gut, aber keins der Fotos, die ich verwendet habe, hat irgendwie einen Ansatz von einer Lizenz in den Metadaten gespeichert, von daher hat es mir noch nichts gebracht. Rückmeldungen jeglicher Art an der Stelle freut uns natürlich. Und jetzt natürlich, ich kann ja keinen Vortrag darüber halten, wie wichtig es ist, Quellen zu nennen, ohne sie auch dann noch einmal in den Vordergrund zu stellen. Die Quellenangaben. Und damit sind wir dann am Ende. Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank für den erfrischenden Vortrag. Zeit für Fragen. Da ist eine. Die Fragen bitte wiederholen, damit das bei der Audioaufzeichnung ist.
Vielleicht sind es mal zwei Anmerkungen. Das Erste, was du jetzt alles so genannt hast, klingt für mich erstmal wie der typische Referenzmanager, wie zum Beispiel Zotero. Die machen ja schon genau das. Die haben OpenOffice-Plugins, Word-Plugins, wo man Zitate einfügen kann. Die haben Firefox-Plugins, wo man Referenzen mit Metadaten speichern kann. Und die haben meistens auch einen serverseitigen Abgleich der Metadaten. Habt ihr euch mit den Projekten schon auseinandergesetzt, dass man vielleicht dort contributen könnte oder deren Grundlagen schon?
So, um die Frage zu wiederholen, muss ich nochmal den Namen der nochmal hören. Zotero? Zotero. Also die Frage war, ob wir uns mit Zotero schon beschäftigt haben. Wir haben mit vielen, also wir sind da wirklich sehr am Fühler ausstrecken in viele Richtungen, weil wir eben auch hoffen, dass wir nicht sämtliche Arbeit selber machen müssen, sondern dass eben Firefox zum Beispiel unser Plugin dann einfach irgendwann selber einbaut. Zotero klingelt bei mir jetzt gerade nichts, das heißt nicht, dass wir da nicht schon auch reingeschaut haben, aber ich würd mir das auf jeden Fall nochmal sicherheitshalber notieren. Ja. Einen Moment, ich brauche einen Stift.
Ja, mach mal nachher.
Ja. Okay.
Ja, die zweite Anmerkung, die ich hatte, ging um deinen Rant zum geistigen Eigentum. Da möchte ich anmerken, dass das wahrscheinlich ein Missverständnis oder der Umgangssprache zwischen Eigentum und Besitz. Also weil gerade, ja, mein Auto kann ich verleihen, dann ist es zwar ein Besitz von meinem Freund, aber ich bin nur noch Eigentümer. Mit der Idee ist eigentlich das Gleiche. Ich kann die Idee, wenn ich sie geäußert habe, zwar nicht mehr exklusiv besitzen, was ja auch gut ist, aber rechtlich gesehen bin ich trotzdem als Eigentümer definiert, einfach damit mir Recht daraus erwachsen, eben zum Beispiel, dass Lizenzen eingehalten werden, die ich darüber ausspreche.
Ja, das ist aber schon, also die Frage war, dass bei der Frage nach dem geistigen Eigentum, bei dem Begriff, wenn man unterscheidet in Besitz und Eigentum, dass man dann ja auch sagen kann, den Besitz habe ich dann nicht mehr, sobald ich es weitergegeben habe, aber das Eigentum habe ich immer noch. Ich finde das relativ herbei argumentiert, weil wenn ich Eigentümer einer Wohnung bin, und die Besitzer, also die Mieter der Wohnung, ich habe immer noch das Recht, die da rauszuschmeißen. Und also eingeschränkt, da ist ja mittlerweile zum Glück auch einiges passiert am Mieterschutz, aber wenn ich Eigenbedarf anmelde, dann sind die da relativ schnell draußen. Und sobald ich dieses Haus, das Haus gehört mir, und sobald da keine Leute mehr drin sind, die ich irgendwie in Gefahr bringe, darf ich das auch anzünden. Und das ist einfach, also Eigentum an einer nicht sachlichen Geschichte anzumelden, das ist so ein bisschen Katzen mit Mäusen. Und wir haben schon einen Begriff für wir verabreden gesellschaftlich, dass man da irgendwie eine Schutzgeschichte einbringt. Und das ist eben das Monopol. Und das passt, das trifft es einfach viel genauer als die Eigentumsgeschichte. Und also ich bin auf diesen Unterschied zwischen Besitz und Eigentum nicht eingegangen, weil ich das auch nicht zu breit treten wollte. Aber es entsteht da ein ganz wichtiger Unterschied. Und zwar beim einen muss ich mich dafür rechtfertigen, dass ich etwas mit einer Idee mache, dass ich Kultur weiterentwickle, dass ich dir dein Eigentum wegnehme, das muss ich rechtfertigen. Und entsprechend ist es auch ganz leicht, diese Schutzfristen immer länger zu machen und am Ende irgendwann zu sagen, die dürfen nie aufhören. Was äußerst gefährlich ist, weil Kultur davon lebt, dass sie sich reproduziert. Wenn ich es andersrum mache, dann habe ich genau das Argument auf den Kopf gestellt. Dann muss ich mich dafür rechtfertigen, wenn ich die Schutzfrist verlängern will, wenn ich überhaupt eine Schutzfrist einführen will. Weil der Grundzustand ist, es gibt diese Schutzfrist nicht. Und dann treffen wir eine gemeinsame gesellschaftliche Entscheidung. Wir wollen diese Schutzfrist, aber weil wir gewisse Nachteile eben versuchen auszugleichen, das ist dann sozusagen ein Gesellschaftsvertrag. Und Und das eine geht vom Naturzustand geistiges Eigentum aus. Naturzustand ist, ich habe die Idee, sie gehört mir. Das andere sagt Naturzustand, ich habe die Idee, und weil sie generiert wurde aus ganz vielen Ideen, die andere vor mir hatten, gehört sie mir eigentlich gar nicht. Und wir machen einen Gesellschaftsvertrag, der sagt, aber irgendwie müssen wir das wertschätzen, dass die Idee von dir ist. Und deswegen tendiere ich einfach für diesen anderen Begriff. Dann nennt man das Kind beim Namen.
Wir haben uns die ganze Zeit über Metadaten und elektronische Medien unterhalten. Wie sieht es dann aus, wenn man es heute noch üblich sowas auch mal in Druck bringt? Was habt ihr damit vor? Also von dem Plugin her, wird es dann Automatismus geben, der dann eine Quellenangabe schreibt? Oder wie?
Die Frage ist gewesen, wie wir damit umgehen wollen, wenn Dinge auch in Druck gehen. Wir versuchen uns erstmal nur, deswegen auch das Beispiel mit den Fotos, wir versuchen uns erstmal nur auf Fotos derzeit zu konzentrieren, damit wir nicht irgendwie uns völlig überlasten, und wir haben dann Musik und Video und Text und Druck, das haben wir alles irgendwie schon im Hinterkopf, schauen aber erstmal, dass das Ganze funktioniert für Bilderplattformen. Genau, aber an sich ist es so, dass wir ja diese ganzen komplexen Auszweigungen, die sowas annimmt, sobald man mal anfängt, das zu speichern und sich das zu merken, dass man das natürlich auch zu Papier bringen kann, und dass in dem Moment, wo ich was ausdrucke, ich theoretisch ja auch diese ganzen Quellenangaben mit ausdrucken kann. Also wenn ich in LaTeX die Quellen erstelle, dann kann ich sie ja auch hinterher ausdrucken. Unser Grund, das möglichst eben online oder auf dem Computer digital zu halten, ist, weil es eben komplex wird und man dann wiederum Mechanismen braucht, das zu vereinfachen. Auch da denken wir schon drüber nach, wie könnte man wieder zum Beispiel gewisse Urheberrechtsgruppen zusammenfassen, oder kann man vielleicht, wenn es dann irgendwie eine Reihe von 100 Urheberinnen sind, kann man dann irgendwie nur den ersten nennen und die mittleren 60 weglassen und dann die letzten 30 nochmal nennen oder 40. Da diskutieren wir verschiedene Herangehensweisen auch. Und genau das brauchen wir natürlich, um dann auch entscheiden zu können, wenn wir das ausdrucken wollen und nicht sozusagen die Quellenangaben dicker sein sollen als das Buch, dann müssen wir das ja wieder irgendwie zusammenfassen. Und auch dann wird da auf jeden Fall ein QR-Code oder ein Link stehen, mit dem ich dann die Quellen alle ganz ausführlich mir anschauen kann. Und das ist auch ganz wichtig, weil dann kann ich diese Attributionsketten immer weiter rückverfolgen. Was ist aus dem geworden und wo ist das daraus entstanden? Ach, und das kommt aus den beiden Werken. Und also einfach die historische Kette, wie sich Kultur entwickelt hat, auch weiter nachvollziehen zu können. Und das ist natürlich, sobald ich es ausdrucke, ein bisschen schwieriger. Die Frage war nach dem technisch besten Weg derzeit, wenn man ein Foto macht, die Lizenz da reinzupacken. Und das ist ja genau das, was ich eingangs mit meinem Problem gezeigt habe. Auch ich löse dieses Problem noch mit dem blöden Dateititel, der dafür überhaupt nicht geeignet und nicht gemacht ist, dass man da noch Lizenz und Name und solche Sachen reinschreibt. Es gibt ja mittlerweile, also die meisten Kameras schreiben ja Metadaten auf, also welche Brennweite und welche Linse und so weiter. Es gibt auch schon Kameras, die es möglich machen, dass man die Lizenz reinschreibt, also dass man eine Standardlizenz in der Kamera einstellt und das dann da drin steht. Wie gesagt, es gibt leider auch zuletzt diskutierten wir da den Gnome Image Viewer, aber die Gnome-Leute haben mittlerweile schon protestiert und gesagt, Moment, Moment, und deswegen will ich jetzt nicht auf den Gnome Image Viewer hacken, aber es gibt eben zum Beispiel dieser Viewer, der mir so nett angeboten hat, möchtest du das Bild nicht richtig rumdrehen? Und ich denke, ja, möchtest du das speichern? Auch gut, und dann ist aber alles andere, was vorher da war, weg. Und das ist sozusagen so dieses Problem, was wir sozusagen parallel lösen müssen, dass wir einerseits die Leute dazu kriegen müssen, ihre Lizenzen da reinzuschreiben. Das heißt, wir müssen auch in die Richtung gehen, dafür irgendwie die Software zur Verfügung zu stellen, dass das möglichst einfach und unkompliziert funktioniert. Und andererseits eben aber auch dafür sorgen, dass sich die Mühe, die man dann doch wieder reinsteckt, auch lohnt und nicht gleich wieder das Ganze verloren ist in dem Moment, wo jemand mein Bild aus dem Internet eben mit Rechtsklick und Bildspeichern unterholt, weil dann ist eben auch alles futsch. Ansonsten, man kann das jetzt schon tun. Man kann jetzt schon die Lizenz in die Metadaten reinschreiben und hoffen, dass sie drin bleiben. Und das hoffen wir auch, dass das immer mehr Leute machen, gerade weil zum Beispiel unsere Plugins dann sich besser vorführen lassen oder besser funktionieren. Derzeit machen wir dann meistens bei Vorführungen, laden wir unser eigenes Bild, also ein eigenes Bild hoch, wo dann alles so ist, wie wir uns das vorstellen, und dann können wir es daran eben vorführen. Aber das ist eben genau so ein Ding, wo wir auch von der Community abhängig sind, dass die möglichst zahlreich die Lizenzen auch in die Werke reinschreiben.
Ich habe noch mal gerne eine Frage, die auf die Technik abzielt. Es ist immer wieder die Rede davon, dass die Lizenzinformationen dann über Links abgerufen werden und dass sogar Leute eingesurfen mit der Information zur Verfügung stellen können. Wie ist eigentlich das Projekt geplant, das zu garantieren, dass diese Informationen auch in einer relevanten Zeit auch noch abrufbar sind, sagen wir mal 50 Jahre? Ich bin auf deinem Rechner von etwas, was ich unnormal her habe. Das Gebäude ist abgerissen. Ich möchte jetzt eine Abhandlung drüber machen. Die ist jetzt 20 oder 30 Jahre her.
Ja.
Dann kommt da ein Ding raus mit irgendeiner Lizenz. Eine Was-Lizenz?
Die Frage war danach, wenn das auf einem Server liegt, wie dann garantiert werden kann, dass diese Daten auch in 50 Jahren noch zur Verfügung stehen. Auch darüber machen wir uns natürlich Gedanken. Und das ist natürlich generell eine Frage, die wir an ganz vielen Stellen im Netz haben. Wie können wir diese Sachen auch haltbar machen? Der dezentrale Ansatz ist da bei uns ein ganz wichtiger Teil davon. Und der, dass wir eben natürlich versuchen, das Ganze auch auf unserem eigenen System gegenzuspiegeln. Und die Idee ist sozusagen, dass es die sowohl als auch Lösung gibt, dass in dem File eine Referenz liegt über die Lizenz, aber eben auch online, sodass ich das abgleichen kann und aktualisieren kann, weil manchmal verändert sich sowas ja auch. Und über den dezentralen Ansatz und den doppelten Ansatz versuchen wir da eine möglichst lange Haltbarkeit zu generieren. Und dann ist es natürlich auch wieder eine gesamtgesellschaftliche Frage, wie schaffen wir es, solche Sachen wirklich langfristig haltbar zu machen.
Hier in der Mitte, da hinten.
Ja. Gibt es ein Beispiel für Software, die Parteien aus Metadaten irgendwie sauber mit speichert, dann kann ich die Sache nicht mal kurz drehen und ja, wir dann zum Beispiel haben, gibt es da Beispiele, die das bereits machen?
Ob es Beispiele gibt für Software, die nicht die Metadaten gleich wieder löschen? Naja, zum Beispiel Inkscape ist recht vorbildlich im Umgang mit Metadaten, deswegen haben wir da auch eins unserer ersten Plugins dran gepackt. Bei Inkscape kann man auch wunderschön die Metadaten bearbeiten. Das ist nämlich auch bei ganz vielen Programmen, auch bei Videoprogrammen ganz oft noch gar nicht möglich, dass man Zugriff auf die Metadaten nehmen kann. Und ansonsten ist das natürlich jetzt nicht der Regelfall, dass alle Image-Viewer irgendwie das überschreiben oder das löschen, sondern da gibt es schon auch, die meisten gehen damit eigentlich recht verantwortungsvoll um. Aber es gibt halt eigentlich in jedem Moment, wo das Ding kopiert wird, und das Internet ist eine große Kopiermaschine, und in jedem Moment, wo ein Werk kopiert wird, besteht die Gefahr, dass die Metadaten verloren gehen und dann auch noch zusätzlich in anderen Situationen. Und das ist eben das, wo wir rangehen müssen, dass diese Schwachstelle nicht mehr existiert.
Ja, wenn ich jetzt irgendwie die Bullen finde oder Dolph bitte, ich bin so frei und nehme mir ein Buch raus und gebe an Quelle Lena Simon, Kim's Lebenstage. Dann fallen automatisch alle vorhergehenden Leute, die das Werk schon vorgearbeitet haben, irgendwie weg. Also, Wikipedia ist da was nett, es gibt wirklich jeden bearbeiteten Schritt nachzuvollziehen. Aber so, wie soll man das wirklich in den Griff bekommen, dass ich dann eben nicht 10 Minuten vortragen kann und anschließend dann irgendwie die restlichen 50 Minuten erkennen, wann diese und diese. Ich müsste ja auch nicht nennen. Ich habe eine Lösungsmöglichkeit dafür. Zu Beginn gesagt, ja, sieht ja, mein Name soll wenigstens genannt werden. 100.000 Quellenangaben irgendwann
Also die Frage war, ich versuche es jetzt mal möglichst kurz zusammenzubringen, dass es ja schwierig ist, dass es ja immer mehr Quellen werden und dass das irgendwann Überhand nimmt und als Lösungsangebot, dass man eben die Zeit, in der die Namensnennung stattfinden muss, auf 50 Jahre oder so begrenzen muss. Derzeit ist es ja auch so, wenn das eine CC-Lizenz sozusagen mit meinem Urheberrecht 70 Jahre nach meinem Tod genauso ausläuft. Ich habe nur schon vorher viel mehr Rechte eingeräumt. Wir denken über viele unterschiedliche Konzepte nach und es ist ja so, die Gebrüder Grimm müssten wir auch nicht mehr nennen. Das ist ja auch schon lange her. Also wir haben ja auch noch einen Vorteil oder einen Nutzen daran, dass wir auch Quellen oder Namen noch benennen. Deswegen überlegen wir, wie finden wir raus, wer sind wirklich die wichtigen, die man noch irgendwie nennen sollte. Und genau deswegen haben wir halt diese Server-Herangehensweise gewählt, sodass man sagen kann, wir haben einen Link, auf dem steht immer alles komplett drauf und wird genannt, während man es dann in der Schrift auf dem Papier oder im Vortrag dann eine reduzierte Nennung machen kann und sich dann nicht mehr ewig lang mit der Quellenangabe irgendwie aufhalten muss.
So, herzlichen Dank nochmal.
Ich danke euch.
Der Vortrag...